Ja, unser Herr bereitet sich selber ein Lob draußen in der Natur, wer die Augen aufmacht, ja, und nicht pollenallergisch ist, ja, kann sich freuen. Wie alles jetzt so ins Leben kommt, richtig Gas gibt jetzt, vor allem, wo es wieder wärmer wird. Und ja, es ist ja noch nicht alles gesät, fehlt ja noch ein bisschen was, Mais zum Beispiel, Sojabohnen, aber ansonsten das, was da ist, wächst, gibt richtig Gas, ja. Gott ist da am Werk. Das wissen wir, sagt sein Wort immer wieder, dass in der Natur draußen das sichtbar ist, ja, was seine Kraft ist, seine Kreativität, die Herrlichkeit der Schöpfung auch, ja. Aber Gott hat auch einen Plan für die Welt. Und da geht es auch um Wachstum, nämlich die Erlösung. Das ist auch etwas, was wächst, was sprießt und wo etwas passiert, ja. Man sagt, da wächst etwas, man weiß nicht genau wie, weil die Kraft des Wachstums, das ist nicht mal alles erforscht, ja. Die Photosynthese, also ein ganz wesentlicher Vorgang, wo grüne Pflanzen wachsen, wo das Grün auch herkommt, ja, das ist nicht ganz erforscht. Es sind immer noch Rätsel da in der Natur. Wir wissen aufs Jahr genau die Milliarden, wo die Erde alt ist, ja, wir wissen nicht, wie das Gras wächst. Also, das ist schon Irrsinn, ja. Ja. In Jesaja 61, Vers 11 heißt es, und der Vers, der soll uns heute ein bisschen leiten, denn genau wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufsprießt, so wird der Herr, Herr, vor allen Nationen Gerechtigkeit und Ruhm aufsprießen lassen. Also da wächst auch etwas. Gerechtigkeit und Ruhm sind in der Natur auch sichtbar. Aber es geht hier um die Dinge, die in uns selber passieren, ja, in der Gemeinde. Gerechtigkeit und Ruhm ist auch etwas, was wächst. Und wir sehen in diesem Text, es wächst von allein. Das heißt, genau wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufsprießt, so ohne dass man da das zieht, ja, es geht nicht, so wächst auch Gerechtigkeit und Ruhm, also von allein, wie die Pflanzen. Und es wächst sowohl, also Gerechtigkeit und Ruhm wachsen sowohl in der sogenannten freien Natur, ist mir, aus der Erde, also irgendwo, aber auch aus einem kultivierten Bereich, steht hier, wie der Same im Garten aufsprießt. Also wir haben die Erde als solches und wir haben auch da, wo etwas kultiviert ist. Man sagt ja auch Agrikultur oder Hortikultur für den Gartenbau. Also ein Garten weist ja hin oder ist ja ein Anzeichen, da kümmert sich auch jemand. Also wir haben beides, in der freien Natur und da einer kultivierten Fläche. Es wächst. Und dieses Wachstum von Gerechtigkeit und Ruhm ist ein Zeugnis. Es soll gesehen werden. Wachstum drückt ja immer Kraft aus. Man sieht es ja auch, wenn Korn keimt, gibt es die Keimfähigkeit als Kennzeichen, ob überhaupt alle Körner aufgehen, die man sät zum Beispiel. Und dann gibt es auch noch als botanisches Merkmal die sogenannte Triebkraft. Und die kann unterschiedlich sein. Also nicht alles, was keimfähig ist, hat auch Triebkraft. Und die Triebkraft ist schon erstaunlich, ja, wo eigentlich noch gar nichts da ist. Also ganz feine Wurzeln, Keimwurzeln, wie die schon Kraft haben und durch die Erde durchkommen. Und wenn man sieht, welche Kraft Pflanzen auch haben, ja, vor allem die, die man eigentlich nicht will im Acker, das ist ja erstaunliche Triebkraft der Distel. Ich habe das noch vor mir. Wir hatten einen Acker, also Gemeindeverbindungsstraße, würde man heute sagen, ja, so zwischen zwei Dörfern. Da haben die frisch geteert, also heute ist ja Asphalt hier, da war noch geteert. Und da sind die Disteln durch den Teer durchgewachsen. Also gut, das erste Anzeichen ist, dass die da wirklich gespart haben, wahrscheinlich an der Qualität vom Teer. oder am Walzen, wie auch immer, aber auch diese Kraft dieser Pflanze, die schafft es ja. Und auch ihre Wurzeln, das ist unglaublich, wo die hinkommen. Der Ampfer ähnlich, ja, ist auch eine Pflanze, wo man Saatgut kauft und aussät, wenn man eher loshaben will. Ja, die haben Kraft, ja. Löwenzahn, da ist Kraft drin, ja. Also, das Wachstum von Gerechtigkeit und Ruhm ist ein Zeugnis von der Kraft. Und die Frage ist ja, für wen? Und das sagt unser Text, für wen ist dieses Wachstum jetzt gedacht als Zeugnis? Vor den Nationen, vor den Menschen, vor den Außenstehenden, wie man sagt, vor den Heiden damals, die nicht zum Volk Gottes gehört haben. Die sollen da sehen, dass da was wächst, dass da Gerechtigkeit und Ruhm wächst. Wir sollen es natürlich auch sehen. Alle sollen sehen, ja. Sehen, was wächst, ja. Es sprießt. Und das ist ja gerade das, wo man vom Anfang eines Wachstums spricht, ja, wenn was sprießt, ja. Ja, und was wächst jetzt da? Sagt unser Text, ja, Gerechtigkeit und Ruhm. Die Gerechtigkeit Gottes wächst. Und vom Neuen Testament her, wir sind ja hier im Propheten Jesaja im Alten Testament, vom Neuen Testament her ist ja klar, was diese letztgültige, absolute Gerechtigkeit ist, diese Gerechtigkeit Gottes, die da zeugnishaft wächst in der Welt, nämlich das vollkommene Werk Jesu, die vollkommene, sündlose Person Jesu, ja, die in diese Welt kam, um ein Werk zu tun, ein Werk der Erlösung. Und diese Gerechtigkeit Gottes ist im zweiten Teil des Propheten Jesaja, also ab Kapitel 40, dann immer wieder ein Thema. In Kapitel 41, Vers 10, plus ein paar Beispiele. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Was für ein schöner Ausdruck. Das ist die Hand Gottes. Als Gerechtigkeit wirksam wird, ja. Und deswegen sein Volk stärkt und ihm hilft und erhält die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Kapitel 43, Vers 21, ja. Dieses Volk, das ich mir gebildet habe, das nicht Menschen gebaut haben, sondern dieses Volk, das ich mir gebildet habe, es soll meinen Ruhm erzählen. Also das Volk Gottes ist das Zeugnis vor der Welt, vor den anderen Nationen, dass Gott am Werk ist und dass da etwas wächst, dass da etwas passiert. Und dieses Werk Jesu ist von Gott angenommen. Es gilt für uns. Es ist ein abgeschlossenes Werk. In Johannes Evangelium, Kapitel 16. Und wenn er gekommen ist, der Heilige Geist, um den geht's da, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, und von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Jesus ist beim Vater wieder angenommen. Das ist das Siegel der Gerechtigkeit, dass er nicht auf dieser Erde geblieben ist. Er ist auferstanden und er ist vom Vater wieder aufgenommen. Das ist diese tiefe Bedeutung von Himmelfahrt. Das ist ja so ein Feiertag, mit dem viele nichts anfangen können. Ja, da kannst du keine Eier anmalen und keine Krippe aufstellen. Und dann ist Pfingsten ja schwierig und Himmelfahrt auch. Aber das ist das Siegel auf dem Erlösungswerk, diese perfekte Gerechtigkeit, dass der Sohn vom Vater wieder aufgenommen wird. Und deswegen der Heilige Geist kam, um jetzt in dieser Welt zu wirken und Jesus groß zu machen, sein Erlösungswerk einfach groß zu machen. Das den Menschen deutlich zu machen, ja, worum es bei Jesus geht, warum er kam, warum er hier lebte. Warum er ans Kreuz ging, warum er auferweckt wurde, was ja auch ein Werk des Heiligen Geistes war, steht im Römerbrief. Das ist genau diese dieses Siegel, er ist wieder aufgenommen. Die Gerechtigkeit ist jetzt da. Der Vater nimmt den Sohn wieder auf, ja. Und das den Menschen deutlich zu machen, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Das haben wir gesehen, das steht hier in Johannes 16 ja alles beschrieben, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, dann kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn euch senden. So, das ist die Zeit, die wir jetzt haben. Dem Heiligen Geist Raum geben, damit er Jesus groß machen kann und sein Werk den Menschen vermitteln kann, ja, dieses Zeugnis vor den Nationen. Erlösung ist möglich. Diese Rechtfertigung, diese Gerechtigkeit, von der der Prophet Jesaja spricht, ja, sie ist möglich und sie soll verkündigt werden. Da wächst etwas als Zeichen. Das ist Verkündigung, ja, dass da etwas sichtbar wird. Gott spricht uns gerecht, sagen dazu Rechtfertigung. Er nimmt uns an, adoptiert uns, ja, dass wir sogar Kinder Gottes werden können. Welch ein Vorrecht, ja. Das ist alles diese Gerechtigkeit Gottes, wie sie sichtbar wird. Seine Kinder zu werden, ja. Aber es werden nicht alle Kinder Gottes. Es sollen aber alle sehen, was es heißt, erlöst zu sein. So. Sollen es sehen, ja. In Matthäus 5, da ist ja die sogenannte Bergpredigt, da sehen wir, was es für jeden Einzelnen von uns heißen kann, sich mit dem zu befassen, ja, was diese Gerechtigkeit Gottes für uns bedeutet und welche Verantwortung damit verbunden ist, Gott in der Welt zu bezeugen. Da sagt der Herr, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie die überragende Erkenntnis der Ausleger, die ihr gerne lest, sehen oder eure perfekte Organisation bewundern. Nein. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Genau diesen Ruhm, von dem der Prophet Jesaja spricht, genau das soll passieren durch uns. Dass die Menschen sagen, oh ja, diese Leute hier in Santa Landen, wenn wir uns versammeln, die haben einen großen Gott. Die leben eine Erlösung. Da spürt man was. Da ist etwas am Wachsen. Die spiegeln das wieder, ja, was sie bekennen. Denn das hat Folgen. Gute Werke, ja. An denen sehen die Menschen dann, ja, hoppla, da ist was passiert. Da wächst was Gutes, was Schönes, ja. Und die ersten aus den Nationen, von denen hier die Rede ist, in Jesaja 61, die etwas beobachtet haben, und dann Gott Recht gegeben haben. Sagen, ja, der da hängt, der war Gottes Sohn. Also die ersten, die dieses Zeugnis abgeliefert haben, gegeben haben, waren die Soldaten am Kreuz. Matthäus 27. Als aber der Hauptmann und die bei ihm waren, und Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sagten, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Das ist das Erste, dass jemand etwas beobachtet, auch das, was in der Gemeinde passiert, ja, das schreibt der Paulus an die Korinther. Deswegen sollten die sogenannten Ungläubigen auch da sein und die Zeugnisse hören, und das Bekenntnis der Kraft Gottes hören und sehen, dass wir hier nicht theologische Weisheiten austauschen, sondern von der Kraft Gottes in unserem Leben berichten, auch von Sünde, die wir ablegen. Da zeigt sich ja die Kraft der Erlösung, dass wir zur Buße geleitet werden. Und das sollen die Leute sehen und mitkriegen und sagen, das ist der Gott, um den es geht. Das ist der Erlöser, um den es geht. So sollte es sein, ja. Die hier am Kreuz, unterm Kreuz, ja, die haben Gott Recht gegeben. Ja, er war Gottes Sohn. Und Gott Recht geben, dass das, was da geschrieben steht und was passiert, sagen, ja, Gott hat Recht. In dem, was er sagt über die Schöpfung, über die Erlösung. Gott hat Recht. Das ist das, was alle Menschen tun sollten. Das ist der erste Schritt, um errettet zu werden, Gott Recht zu geben. Und sagen, ich habe nicht Recht, ich halte mich für zu gut. Ich halte mich für nicht so erlösungsbedürftig. Ja, ich bin ja nicht so ein schlimmer Sünder. Ich soll Gott Recht geben. Und nicht meinen selbstgemachten Vorstellungen, wie ich Gott vielleicht passen könnte. Ich soll ihm Recht geben, dass das stimmt, was sein Wort sagt. Und deswegen möchte ich jetzt an jeden appellieren hier im Raum. Gib Gott Recht. Das ist das Erste, was du tun kannst. Das nicht mehr in Frage zu stellen, was da steht, über dich, über die Schöpfung, über die Erlösung, über die Zukunft der Welt, dann gib Gott einfach Recht. Gib ihm Recht, was den Plan der Erlösung betrifft. Gib ihm Recht, was dieser Plan Gottes ganz persönlich für dich bedeutet. Dass der Gekreuzigte, der Retter für dich und mich ist. Gib ihm Recht, dass es dich betrifft. Gib ihm nicht nur Recht. Ja, das glaube ich auch. Und ja, wird ja in der Welt geglaubt. Und Bibel wird überall gelesen. Ja, das stimmt schon, ja. Gib ihm Recht für dich, dass es um dich geht. Und diese Gerechtigkeit und Ruhm Gottes, die werden aufsprießen vor allen Nationen, sagt unser Text. Und auch mitten im Landkreis Kelheim. Ganz genauso da. Es fängt immer bei uns an. In unserem Herzen. Hier in diesem Raum, egal wo wir uns versammeln, ja. Und was wir in diesem Text hier in Jesaja 61 deutlich sehen ist, Wachstum ist von Gott. Es geht hier nicht um irgendeinen Aktionismus von Menschen. Ein Organisieren, ein wer weiß was alles. Wachstum ist von Gott. Und da schauen wir in die Natur und da sehen wir es ja. Dass der Spargel die Tonnen bringt, die hier zum Betriebserfolg führen, das hat schon was mit Aktivität eines Landwirts zu tun. Und dass er das Folienmanagement richtig macht, dass er Düngung, all diese Sachen richtig macht, dass der Spargel richtig gestochen wird und nicht nur hirnlos geköpft, all das ist wichtig für den Erfolg. Aber das Wachstum selber macht nicht der Spargelbauer, das kommt von Gott. Untätigkeit macht hier die Halle nicht voll. Da gehört schon was dazu. Aber dass überhaupt etwas wächst, ist ein Wunder. Ist etwas, vor dem sich auch ein Landwirt verbeugt und sagt, da kann ich nur staunen, was in der Natur passiert und wie überhaupt etwas wächst. Es passiert etwas von allein. Wachstum von allein. Ohne uns. Das zeigt uns die Natur. Aber wir sind dabei. Gerechtigkeit ist wirksam in uns. Diese Gerechtigkeit, die aufsprießt, ist in uns wirksam, wenn wir Gott gehören. Und die zeigt sich in Veränderung. So wie Wachstum ja auch ein Prozess ist. Und eine Pflanze sich verändert. Vom Keimling bis zum Aufgehen, bis zum fertigen Wachstum, bis zum Korn in der Erde, wenn es um Getreide geht. Das ist ja immer eine Veränderung. Schaut immer anders aus. Wachstumsstadien. Ja. Und die Veränderung zeigt sich auch in unseren guten Werken. Dass da überhaupt was passiert, ja. Das ist das Zeugnis nach außen. Das ist das Licht der Welt, das wir sein sollen, ja. Dass die Welt sieht, dass da Veränderte sind und dann auch was passiert. Also wir sind dabei bei dem, was wächst. Aber wir sollten nicht eigenmächtig dabei sein. Das ist unser Problem. Es ist ein Wachstum der Gerechtigkeit als Werk Gottes. nicht unser Verdienst. Und was bedeutet das als erstes, wenn ich sehe, da wächst etwas und ich kann gar nichts dazu tun? Was steht mir dann zu an Haltung? Demut. Dass ich das nicht bin, der das überhaupt zum Wachsen bringt. Ich kann als Gärtner und Landwirt natürlich Wachstum unterstützen und dann gibt es ein Gießen und Düngen und so weiter, ist alles in Ordnung. Aber das Wachstum selber ist zunächst Sache allein von Gott, die wir nicht beeinflussen können. Als solches zunächst. Das Wachstum als Wunder, als botanischen Vorgang ist nicht etwas, was wir machen. Dass es besser geht, ja, wir können es auch behindern. Der Boden verdichtet ist, überhaupt keine Wurzeln wachsen können, weil der Boden so zusammengepappt ist, ja, da sind wir schon auch selber schuld, ja. Also Demut steht uns zu, ja. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, heißt es im 1. Petrus. Und wir haben ja auch schon von Demut gehört, ja. Dass wir demütig miteinander umgehen sollen, im Philipperbrief die Stelle, ja. Alle Sorgen um das Wachstum, alle Besorgnis, ob irgendwas richtig wächst, auch da gilt, alle eure Sorge werft auf ihn. Es ist ja etwas, was Gott tut. Und diese Sorgen, die wir auf ihn werfen, sind nicht nur die Sorgen des Alltags. Ach, jetzt habe ich Zahnweh, jetzt ist das, jenes, ja, weiß nicht, wie es in der Arbeit geht und so weiter. Das sind ja die Sorgen, wo jeder sofort sagt, ja, das muss ich Gott abgeben. Er wird sich schon kümmern. Aber es geht auch um die Besorgnis, was die Angelegenheiten der Gemeinde sind, was dein persönliches geistliches Wachstum ist. Auch da gilt, alle deine Sorgen wirf auf ihn, denn er lässt doch wachsen. Aber die Versuchung ist einfach zu groß, dass wir meinen, er braucht uns doch, da müssen wir doch mit tun jetzt. Da müssen wir doch was tun, dass das richtig wächst und so. Ja, natürlich sollen wir nicht inaktiv sein. Aber wenn wir meinen, dass wir etwas tun müssen, was Gott tut, dann ist das immer gefährlich. Und dann kann ich eigentlich immer nur beten, wie jetzt auch. Herr, zeige mir, wo ich vielleicht falsch eingreife. Zeige mir, wo ich zu viel machen will, wo ich mich deinen Wachstumsregeln nicht unterordne. Zeig mir, wo ich etwas machen möchte, das nur du allein machen kannst, damit ich ja nicht zu weit gehe. Das ist ein Problem, zu weit zu gehen. Aber das größere Problem scheint mir zu sein, dass wir eine Haltung haben, naja, alles Wachstum ist von Gott und das Gewächs, hier in Jesaja 61, Vers 11 steht es ja, das wächst von allein, da kann ich mich ja in den Gartenstuhl jetzt legen, zuschauen, ganz entspannt. Das ist das größte Problem, unsere Trägheit. Aber wenn du diese Haltung hast, dann gibst du Gott schon recht, dass er es wachsen lässt und nicht du. Aber eins wird fehlen, der Ruhm, von dem in Jesaja 61, Vers 11 steht. Weil wenn du nur im Gartenstuhl sitzt und zuschaust, tust du nichts, dass ein Rühmen kommt über das, was da passiert. Und das sollte nämlich sein. Gott lässt auch Ruhm wachsen. Und durch Trägheit und Nichtstun vermehrst du den Ruhm Gottes nicht. Da haben wir die Warnungen, dem Gleichnis, wo er das Pfund vergräbt. Ja, der macht auch nichts falsch, gell? Ja, wer viel macht, macht viel falsch. Wer wenig macht, macht wenig falsch. Und wer nichts macht, macht nichts falsch. Und wer nichts falsch macht, wird befördert. Ja, funktioniert in der Welt manchmal. Aber im Reich Gottes ist das nicht die Regel Nummer eins. Ganz gewiss nicht. Und dann haben wir die Warnung ja auch schon im Alten Testament. Da heißt es in Jeremia 48, Vers 10, es ist ein hartes Wort, ja, aber die stehen halt da, diese Worte. Verflucht ist, wer das Werk des Herrn lässig treibt. Also nur zuschauen ist sicher zu wenig und mehr den Ruhm Gottes nicht. Und deswegen brauchen wir die Kraft Gottes, den Heiligen Geist, damit wir nicht falsch tätig sind, damit er uns zeigt, was dran ist, dass wir nicht in Aktionismus verfallen, aber auch nicht in übertriebene Vorsicht, ja, könnte ja alles falsch sein, dann mache ich lieber nichts. Ne? Ist auch falsch. Da brauchen wir Weisheit. Und das ist das, wo wir immer wissen müssen, ja, unsere Aktivität ist gefragt. Aber so, wie Gott es will. So, wie er es will. Und wir kommen gerne auf diese Stelle zurück, Epheser 2, die guten Werke, die Gott bereitet hat, also das, was er wachsen lässt, das zu unterstützen. Und nicht eigenmächtig rumzugärtnern. Wir leben die Gerechtigkeit Gottes, die wächst. Aber so wie er es will, so sollen wir es leben. Denn sonst ist er nicht der, dessen Ruhm vermehrt wird, dann wird unser Ruhm vermehrt. Und das ist gefährlich. Wir sollen nicht zu unserem Ruhm tätig sein, sondern zu seinem Ruhm. Okay, wir akzeptieren, Wachstum ist von Gott. Denke ich, wird jeder sagen, ja, steht so da, sehen wir so. Aber wir müssen auch, dann denken wir manchmal, wir müssen doch irgendwie eine Richtung reinbringen. Irgendwo wächst doch da was falsch und ja, das muss man doch eingreifen und was organisieren und so. Stabilität reinbringen. Ja, und im Garten machen wir das ja so. Ne? Und dann kann man, also ich bin jetzt im Garten wirklich schwach und mein Gewächshaus liegt brach. So ein schönes Gewächshaus. Und nur Unkraut wächst drin und Gras ist. Ja. Wir machen dann so, ja, man kann ja Pflanzen leiten. Ne? Man kann ihnen dann Drähte geben, wie beim Hopfen. Den kann man so machen, den kann man ein bisschen schräger machen. Wir geben dann vor, wo das Wachstum sein soll. Und deswegen haben wir so viele Denominationen und Konfessionen und Gruppierungen, weil jeder seinen eigenen Draht ein bisschen anders führt und sein eigenes, ja, sein Stab, seine Stecken im Garten anders bastelt, dass es so wächst und so wächst und so, weil so wie es wachsen will, wie Gott es wachsen lassen möchte, das passt nicht. Wir wissen das besser. Wir geben ihm eine Richtung. Und da meinen die einen, die Richtung ist die richtige und die andere meinen die Richtung und jeder hat so seine Meinungen. Und natürlich gibt es unterschiedliche Ansichten, auch im Gärtnern. Aber das, was gemacht wird, muss zur Ehre Gottes sein. Es muss sein Rühmen fördern. Sonst ist es eigenmächtig. Dann passt das nicht. Wir dürfen schon eingreifen, das ist schon klar. Aber nicht, weil wir jetzt die besseren Gärtner sind als Gott. Das ist leider unser größtes Problem. Und Paulus spricht das Thema ja an in 1. Korinther 3, wo er sagt, gut, da ist was, das wächst. Und dann gibt es welche, die begießen. Aber das Wachstum selber ist immer von Gott. Es ist Gottes Garten, in dem es sprießt. Wir bezeichnen ja als Gottes Garten gern den Friedhof. Es ist das Ende allen Wachstums, allen Lebens. Ja. Der wahre Gottesgarten ist hier. Ja. Und mein Herz, deins. Das ist der Garten, wo es wächst. Ja. Und alles, was vom Menschen kommt und so ein Mitgärtnern ist, aber rein menschlich begründet. Natürlich können wir dafür Bibelbegriffe hernehmen, aber das macht es noch nicht geistlich, wenn man biblische Begriffe verwendet. Damit wird etwas noch nicht geistlich. Aber was von Menschen kommt, mehrt dann auch den Ruhm der Menschen. Und das ist unser Problem. Letztlich fällt dann Ruhm auf uns, weil wir ja die bessere Lehre haben und besser organisiert sind und das genauer nehmen als andere. Ja, kann schon sein. Aber Gott ist es, der es wachsen lässt. Und ihm allein gebührt alle Ruhm und Ehre. Und davon können wir was wegnehmen. Und das passiert mehr, als wir meinen. Ich schaue mich selber an. Und ich will mir das bewusst machen. Wo meine Gedanken eigentlich in Gottes Plan irgendwie eingreifen wollen. Jesaja 61, Vers 11 zeigt doch, es ist sein Wachstum, ja. Genau wie Gewächs aus der Erde wächst und Samen im Garten aufsprießt, so wird der Herr vor allen Nationen Gerechtigkeit und Ruhm aufsprießen lassen. Er wird es tun. Und dann sage ich, Herr, da möchte ich doch dabei sein. Zeig mir, wo ich durch meine Eigenmächtigkeit das Wachstum deines Ruhms beeinträchtige. Das ist mein aufrichtiges Gebet. Mir ist das bei der Vorbereitung, wo ich mit dem Text befasst habe, sehr deutlich geworden, dass da noch viel zu viel da ist, was nicht den Ruhm Gottes mehrt, was von seiner Ehre und seinem Ruhm wegnimmt. Amen. Wenn noch Zeit ist, würde ich sagen, das Lied 271 können wir noch singen. Wenn noch Zeit ist, ja.